es wäre mir einfach nicht genug, nur Moderatorin oder nur Schauspielerin oder Synchronsprecherin zu sein oder nur den Podcast zu machen. Das reicht mir nicht. Ich war immer schon so als Typ. Und man hat mir immer gesagt, ich muss mich entscheiden. Und ich habe halt irgendwann gesagt, ich entscheide mich, mich nicht zu entscheiden. Meine Verarbeitungsfähigkeit ist sehr hoch. Und deswegen, dass mir die Kunst hilft, strukturellen Rassismus oder Rassismus zu verarbeiten, das stimmt so nicht. Die Kunst ist dafür da, dass ich mal runterkomme. Ich finde halt die Art der Berichterstattung, die Möglichkeit, sich anonym zu echauffieren, die mangelnde Unterstützung durch die Politik, das ist ein Herd, der irgendwann mal tatsächlich zur Explosion führen wird. Und das ist brandgefährlich, dass wir immer noch wie im Mittelalter wirklich Städte zerbomben, um irgendwelche politischen Ziele, die am Ende doch wieder an einem Tisch geregelt werden, zu erreichen. Ist doch irre. Insofern anzunehmen, dass die Ausgrenzung dazu führen wird, dass Deutschland zu einem stärkeren Land wird, wirtschaftlich betrachtet, gesellschaftlich betrachtet, ist einfach nur dumm.
Herzlich willkommen bei einer neuen Folge des 933 Culture Collab Podcast. Heute zu Gast habe ich die wunderbare Annabelle Mandeng, Moderatorin, Schauspielerin, Podcast-Hostin und noch ganz viel mehr. Werdet ihr gleich natürlich mehr dazu erfahren. Bevor es soweit ist, haben wir noch eine kleine Challenge für dich vorbereitet. Die 93,3 Sekunden Challenge, passend zum Podcast-Name. Okay. Und dabei gibt es 21 Entweder-Oder-Fragen. Dass es nicht so einfach wird, dann mit Squats auf dem Kissen. Aber da du ja so eine Sportskanone bist, mache ich mir da keine größeren Sorgen. Nö, ich glaube, das haut hin. Ne? Sehr gut, 1A, ja. Gut, wenn du bereit bist und der Countdown steht, würde ich sagen, fangen wir an.
Ich bin bereit.
Let's go. Okay, let's go. Dann Filmset oder Atelier?
Oh, Filmset.
Schauspielern auf Deutsch oder auf Englisch?
Auf Englisch.
Drehbuch oder Improvisation?
Drehbuch.
Morgenlauf oder Yoga?
Morgenlauf.
Schwert und Schild oder Boxsack?
Beides, Schwert und Schild.
Auf der Theaterbühne oder vor der Kamera?
Vor der Kamera.
Autodidaktin oder akademische Ausbildung?
Autodidaktin.
Acryl oder Tape Art?
Acryl. Ja, beides.
Weiter geht's. Ja, jetzt. Synchro-Session oder Podcast live?
Mann, ey. Podcast live. Ich liebe beides.
Popcorn, süß oder salzig?
Salzig.
Berlin oder Hamburg?
Oh, Berlin, natürlich.
Flat White oder Matcha Latte?
Flat White, please.
Early Bird oder Nachteule?
Early Bird.
Okay. Kino oder Kunstmuseum?
Kunstmuseum.
Real Talk oder Master of Diplomacy?
Real Talk.
Gotham City oder Entenhausen?
Entenhausen, ich habe 600 Comics.
I know. Basketball oder Volleyball?
Na, ich gehe gleich Beachvolleyball spielen, komm aber vom Basketball. Basketball.
Alright. Columbo oder Mord ist Ihr Hobby?
Mord ist Ihr Hobby.
The Gentleman oder Berlin-Alexanderplatz?
The Gentleman.
Okay, Bondke oder Wonder Woman?
Wand.
Aufgeben gilt nicht oder loslassen lernen?
Loslassen lernen wäre gut.
Alright. Ja, du hast es nicht ganz geschafft, das gehört. Der Countdown ist leider zu spät abgelaufen, aber trotzdem sehr elegant sah es aus. Und ja, dann würde ich sagen, gehen wir runter in den Keller für den Deep Dive. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge des 933 Culture Collab Podcast. Heute zu Gast habe ich Moderatorin und Schauspielerin Annabelle Mandeng.
Hallo,
schön, dass du da bist.
Ich freue mich, dass ich da bin.
Ja, eben schon sportlich betätigt, trotz Erkältung. Wie geht's dir denn?
Ach, mir geht's eigentlich ganz okay. Ich sitze mir irgendwie noch so ein bisschen im Bronchien, man hört's auch. Also meine Synchronregisseure, die haben auch so gesagt, so, naja, wir kriegen dich gerade noch so durchgefrummelt, aber es, normalerweise klinge ich nicht ganz so dunkel, auch wenn es ja nicht so schlecht ist, aber es wird.
Ja, heute noch den Tee extra gemacht, also genau. Kann noch besser werden. Ja, steigen wir doch gern mal ein. Ich hatte schon im Vorgespräch mit dir erwähnt, dass ich es einfach auch bewundernswert finde, was du einfach auch gleichzeitig scheinbar alles machst, ne? Irgendwie Autorin, Podcast-Hostin, Schauspielerin, Moderatorin, einfach so viele Parallelstränge. Wie kriegst du das alles unter einen Hut?
Ja, lustigerweise ergänzt sich das immer ganz gut. Also das ist selten, dass sich etwas überlappt. Ne? Also ich habe jetzt gerade einen Film gedreht in Spanien zum Beispiel und moderiere dann nächste Woche in Hamburg. Dazwischen diese Woche war ich im Synchronstudio, hatte aber auch ein Gespräch wegen der nächsten Ausstellung als Künstlerin. Also das ist für mich... Irgendwie geht das so ineinander über, das ist ganz gut. Dafür habe ich natürlich auch Leute, die das mit mir zusammen koordinieren, mein Management und meine Agenturen und so. Und deswegen geht das. Und mir ist es halt wichtig, dass ich wirklich diese Dinge auch parallel mache, weil die sich für mich auch für mich in meinem Leben auch ergänzen. Also es wäre mir einfach nicht genug, nur Moderatorin oder nur Schauspielerin oder Synchronsprecherin zu sein oder nur den Podcast zu machen. Das reicht mir nicht. Ich war immer schon so als Typ. Und man hat mir immer gesagt, ich muss mich entscheiden. Und ich habe halt irgendwann gesagt, ich entscheide mich, mich nicht zu entscheiden. Und dabei bleibe ich auch. Also mittlerweile mit 54 bin ich auch wirklich selbstbewusst genug, um einfach zu sagen, ist mir doch scheißegal, was die anderen sagen. Ich mache das so.
Fertig. Ja, und auch professionell autodidaktisch seit der Schule. Mhm, ne?
Genau.
Ja, nee, ich finde es auch bewundernswert. Ich hatte auch im Zuge der Vorbereitung mitbekommen, dass du dir auch nie bewusst Gedanken gemacht hast, wo du eigentlich mal hin willst, sondern eigentlich immer gemacht hast und einfach geguckt hast, was macht mir Freude, wo kannst du dich halt selber einbringen. Wie würdest du das für dich selber auch so sehen?
Also ich denke, es ist eine Mischung. Also es gibt natürlich schon bestimmte Ziele, ne, für mich. Also wie viele Hauptrollen will ich gespielt haben? Welche Geschichten möchte ich erzählt haben? Ne? Also wie viele Ausstellungen will ich als Künstlerin gehabt haben und so. Und dann gibt es schon Dinge, die ich noch erreichen möchte, durchaus. Aber ich denke schon, dass der Weg dorthin sehr wichtig ist. Nicht der Weg ist das Ziel unbedingt. Also, so weit würde ich jetzt nicht unbedingt gehen. Aber wenn man den Weg nicht genießt und nicht versucht, das Beste daraus zu machen, ich glaube, dann läuft man sich selbst immer hinterher und ist dann am Ende auch unglücklich. Und deswegen... versuche ich die Zeit, die ich habe und die ich damit verbringe, mich ja weiterzuentwickeln, wirklich auch konstruktiv zu nutzen. Ne? Also ich habe jetzt, ich habe ja den Podcast Aktivkohle seit 1,5 Jahren jetzt. Der ist mir halt wichtig, um an die Community auch wirklich was zurückzugeben. Dass wir in Deutschland so multikulturell sind, das irgendwie auch zu fördern. Das wird im Alter wird mir auch wichtiger, Unterstützung für die nachfolgende Generation zu liefern. Aber ich habe gerade auch einen Science-Fiction-Film gedreht mit Mads Mikkelsen. Das ist halt total cool. Weil solche Sachen wünsche ich mir natürlich auch. Aber ich habe nicht darauf hingearbeitet, sondern aufgrund dessen, dass ich fleißig bin, dass ich meinen Job sehr ernst nehme, dass ich, glaube ich, immer darauf bedacht bin, auch dass es meinen Kollegen auch gut geht oder den Menschen auf der Bühne oder vor der Kamera, mit denen ich zusammenarbeite, führt das eben dazu, dass ich quasi belohnt werde mit solchen Projekten. Also das ist ein logischer Schluss, dass ich meine Ziele dann auch erreichen werde. Aber die Arbeit ist hart und ich bleibe dabei, aber ich versuche das eben gut, so gut es geht und mit so viel guter Laune auch zu machen, wie es geht. Aber einfach ist das nicht immer. Es ist aber eine Entscheidung zu sagen, dass ich mich nicht so verkrampfe, weil ich unbedingt etwas erreichen will, sondern es geht mir eher darum, dass ich habe so eine diffuse Vorstellung, wo es ungefähr hingehen soll. Und die habe ich auch noch nicht erreicht mit Mitte 50, aber es macht mir auch keine Angst. Das ist für mich okay. Also das wird schon kommen, weil ich gut bin in dem, was ich tue.
Und wann hast du für dich auch dieses Mindset entwickelt? Also weil du gerade auch gemeint hast, so die Sachen, die ich da mache, will ich auch richtig gut machen. Diesen Anspruch, woher kommt der?
Ich glaube, der wurde schon ganz früh in der Kindheit gesät. Also letztendlich bin ich ja zusammen mit meinem Bruder in Bad Zwischenahn aufgewachsen. Das ist in Norddeutschland ein kleiner Kurort im Ammerland, next to Ostfriesland.
Bei Oldenburg, ne?
Bei Oldenburg in Oldenburg, ja. Genau. Also nicht Oldenburg in Schleswig-Holstein, Oldenburg in Niedersachsen. Mhm. Und wir beide waren halt zusammen mit einem anderen Jungen die einzigen schwarzen Kinder in dem ganzen Bereich. Und in den 70ern war das schon außergewöhnlich. Ne? Meine Mutter, also meine Eltern haben sich früh scheiden lassen und meine Mutter ist eine wesentlich kleinere Person als ich, blond, blauäugig. Und dass sie mit zwei schwarzen Kindern da ihr Diplom geschrieben hat und ihre Arbeit dann gemacht hat und so weiter, Studienrätin wurde, das war schon richtig klasse. Hat aber auch bedeutet, sie hat immer gesagt, damit ihr auch anerkannt werdet, obwohl ihr ja anders ausseht und auch anders gesehen werdet, müsst ihr gut sein in dem, was ihr tut. Es müsst ihr einfach sein, ihr müsst gute Noten haben und so weiter. Wir hatten das Glück, dass wir zum Glück also nicht so dämlich sind, sondern wir konnten dann auch tatsächlich gute Noten schreiben, mit leichter Hand. Wir waren dadurch aber auch darauf gedrillt, immer schon. Also einfach die Besten in der Schule zu sein und die besten Athleten zu sein. Und das zieht sich durch mein Leben.
Ja, und dann auch früher mit Basketball und Volleyball, ne?
Ich habe dann auch, genau, komme ich aus der Leichtathletik eigentlich und dann Basketball und Volleyball habe ich als Leistungssport gemacht, beides, genau. Sowohl in Deutschland als auch im Ausland, als wir dann im Ausland gelebt haben. Also das sind die Sportarten, die mich immer schon begleitet haben, aber ich habe das halt auch irgendwann aufgeben müssen, weil diese Trainingszeiten einzuhalten, ich hätte mich entscheiden müssen, Profi zu werden oder nicht. Ich war ja im Ausland und habe bei einer amerikanischen Schule in Pakistan meinen Highschool-Abschluss gemacht und dort wurde mir nahegelegt, weil ich Athletin des Jahres war, immer wieder, dass ich auf ein College gehe als Basketball- oder Volleyball-Stipendium erhaltende und habe aber gemerkt, nee, das ist mir dann zu wenig, das mache ich nicht. Deswegen bin ich nach Deutschland das Abi gemacht und dann hat sich mein Lebensweg halt so entschieden. Aber deswegen habe ich mit dem Leistungssport dann aufgehört und habe halt gewählt, ins Gym zu gehen, laufen zu gehen, solche Sachen zu machen, die halt zeitlich flexibel sind.
Ja, was nimmst du aus deiner Auslandszeit sonst noch so mit? Du warst ja auch in Togo zwischendurch dann, ne?
Also auf jeden Fall, was ich mitgenommen habe, also in Togo war ich von 1980 bis 82 ungefähr. Also genau, war ich 9 und kam zurück, war 11. Was ich dort gemerkt habe, mein Vater ist ja aus Kamerun, meine Mutter ist Deutsche. Dort wurde ich aber als weiße Person angesehen, Jovo Jovo. In Deutschland bin ich schwarz. Das war für mich schon mal so als kleines Kind, da ich gedacht habe, okay, was bin ich denn jetzt? Das musste ich erstmal verarbeiten lernen. Also dieses Bewusstsein, das Anderssein wurde dadurch noch verstärkt. Also das war ein Einschnitt in meinem Leben. Was ich mitgenommen habe aber auch, ist die Sprache, Französisch. Ich spreche Französisch. Und in Pakistan, da war ich von 15 bis 18. Da wurde ich dann als Amerikanerin angesehen, aufgrund dessen, wie ich mich bewege, mit Basketball spielen und so weiter. War aber eindeutig nur Europäerin. Also auch da hing ich irgendwo so dazwischen, hatte aber die Hautfarbe der Pakistani. Das war also auch ein bisschen nervig irgendwie. Aber dann habe ich dann halt irgendwann gemerkt, ist auch egal, ich bin halt ich und ich bin nun mal eine Mischung aus diesen Kulturen und ist auch in Ordnung. Und aus Pakistan habe ich noch viel mehr mitgenommen als damals aus Togo, weil natürlich die Kultur dort auch noch wesentlich anders war als die unsere. Also Englisch spreche ich dadurch auch fließend. Also deswegen kann ich auch viele Sachen simultan machen und auch in sowohl internationalen als auch nationalen Filmen spielen und so weiter. Aber was ich vor allen Dingen mitgenommen habe, Pakistan ist eine islamische Staatsreligion. Und letztendlich ist es längst nicht so extrem gewesen, wie es heute ist, muss man dazu sagen. Also ich war 1986 bis 1989 dort und es gab sicherlich Einschränkungen und ich habe mich da aber auch frei bewegt, also dementsprechend gekleidet dann. Aber es hat mich halt gelehrt, dass man auch sehr wohl aufpassen muss mit den Klischees, die einem zum Beispiel von den Medien auch gefüttert werden. Weil wenn man vor Ort ist, ist das alles nochmal anders. Ne? Also ich war ja da, als Zia-ul-Haq, der Diktator, damals mit dem Flugzeug in die Luft gebombt wurde und Benazir Bhutto an die Macht kam, die erste Frau in einem islamischen Staat. Also es war eine Zeit des Umbruchs, ne? Wurde viel geschossen in der Altstadt und so und alles. Nee. Was aber in den deutschen Medien berichtet wurde, war halt nur das. Ne? Mhm. Aber es war natürlich noch viel mehr. Ne? Es gab die Märkte, es gab den Alltag und es gab die Diskussionen mit den unterschiedlichen Menschen dort vor Ort und wie sie das sehen. Und je nachdem, wo die auch kulturell herkamen oder wie sie auch von ihren eigenen Familientraditionen aufgewachsen war, waren das ganz unterschiedliche Menschen dort. Ne? Und die halt alle über einen Kamm zu scheren, ist etwas, was halt aufgrund natürlich von 9/11 und von der gesamten Polarisierung, die ja in unseren Medien stattfindet oder die auch in unserer Gesellschaft stattfindet, finde ich das sehr, sehr schwierig. Damit will ich nicht sagen, dass ich das gutheiße, aber ich will nur sagen, dass wir aufpassen sollten, uns diesen Klischees so hinzugeben, sondern ruhig hinterfragen sollten, ruhig mal ins Gespräch gehen sollten und so. Und das habe ich wirklich durch Pakistan gelernt. Und deswegen ist diese Zeit, die ich dort hatte, als junge Frau, als Teenagerin, ist eine total wichtige Zeit gewesen, um meine Persönlichkeit auch zu formen. Und ich bin da auch sehr dankbar für, wo ich es natürlich vor Ort auch oft nicht lustig fand, wenn ich als 15-, 16-Jährige eben nicht irgendwelche, keine Jungs in der Disco treffen konnte. Das gab es halt nicht. Ne? Mir war das verwehrt, mein Leben hat sich anders entwickelt. Aber ich will diese Zeit nicht missen. Und ich glaube, dass es jedem anzuraten ist, das eigene Land, ergo die eigene Perspektive einmal zu verlassen, und mal von einer anderen Perspektive draufzuschauen.
Ich glaube, deswegen kann man auch Reisen auch wirklich sehr empfehlen, ne? Weil ja, das ja genau das Ding ist, dass du wirklich mal rauskommst, auch für eine längere Zeit, wenn es geht. Ja, okay, aber dann hattest du quasi Sehnsucht nach Deutschland oder auch für Sehnsucht vielleicht auch nach einem anderen Lebensweg als diese sportliche Laufbahn. Wie kam es dann dazu? Weil du hattest dann erst, glaube ich, Modeljobs und dann warst du Moderatorin bei Hamburg 1. Mhm. Wie hat sich daraus so eine Profession dann auch entwickelt?
Ich habe in der Schule schon am Theater gespielt und mir wurde immer gesagt, du gehörst auf die Bühne, gehörst vor die Kamera. Und ich so, wieso? Keine Ahnung, sehe ich nicht so. Also habe ich wirklich nicht so gesehen. Dann war ich in Hamburg und habe in Hamburg halt gekellnert dann irgendwie, also so einfach um mich zu orientieren, ein Praktikum gemacht, habe geguckt, also mich hat immer schon künstlerische Sachen, haben mich schon immer interessiert. Deswegen habe ich so ein Praktikum gemacht in der Grafikabteilung und wurde aber halt auch gefragt, das war damals aber auch in Pakistan, bin ich schon Modenschauen gelaufen. Und dann habe ich gedacht, na gut, als Nebenverdienst kann ich ja auch modeln, aber ich habe das nie so ernst genommen. Ich habe mich nie so weit runtergehungert. Ich war immer schon zu sportlich auch, um wirklich super professionelle Supermodel zu werden. Aber ich habe ganz gut gearbeitet irgendwie. Und das war halt die Zeit, als die privaten Sender aufkamen. Ich komme ja aus der Zeit, in der gab es nur erstes, zweites und drittes Programm. Und kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Und dann kam eben RTL, ProSieben und so weiter. Ne? Und aufgrund dessen wurden natürlich auch viele Gesichter gesucht für diese Sender. Und da sie nicht wussten, wo sie suchen sollten, haben sie Models eingeladen. Weil sie dachten, die sehen gut aus bei der Kamera, die können sich vielleicht auch gut bewegen, können gut sprechen. Stimmte nicht. Aber ich habe durch die Castings gelernt. Und irgendwann kam Hamburg 1 und bei Hamburg 1 war eben das Gute, das war ein Fernsehsender, der hatte sich aus einem Radiosender entwickelt. Mhm. Sodass die Leute, die dort arbeiteten, zwar vom Reden eine Ahnung hatten, aber eigentlich vom Fernsehen nicht. Das heißt, wir hatten irgendwie die Möglichkeit, uns auch auszuprobieren. Und dort habe ich dann ein Casting gemacht und da kriegte ich dann tatsächlich so eine kleine Spielshow, die habe ich dann gemacht. Und hatte auch Spaß daran, habe da einfach gearbeitet. Mhm. Und hab dann Erfahrung gesammelt und hab dann ein Tape eingeschickt bei RTL, wurde dann Wetterfrau bei RTL und dann kam später Fit for Fun TV durch meine Sportlichkeit. Und das war eigentlich erst der Punkt, da war ich Ende 20 schon, dass ich gemerkt habe, das liegt mir, da habe ich Spaß dran. Das war vorher gar nicht so. Ich habe es einfach gemacht. Ich habe es gemacht, weil es ein Job war, genauso wie Kellnern ein Job war. Ich habe jetzt nicht geschauspielert auch damals in der Zeit oder moderiert, weil ich wusste, das ist meine Passion, sondern nur, weil ich eben keinen Studiengang gefunden hatte, der mich so reizt, dass ich sage, ich muss jetzt diesen Beruf nachgehen. Ich war einfach nicht in dieser Situation. Und deswegen habe ich versucht, durch das Ausprobieren von verschiedenen Jobs in den verschiedenen Branchen, mich selber zu finden. Das war diese Zeit. Und ich habe halt angefangen zu arbeiten mit Modeln und überhaupt Geld verdienen mit 19. Und erst 10 Jahre später wusste ich, okay, das ist die Richtung, die ich gehen will. Und dann habe ich auch angefangen, das ernst zu nehmen. Und habe mich dann entwickelt bis heute.
Das war dann so die Zeit SK Babies und so, wo du dann so die ersten Jobs... Verstehe. Und Fort Boyard und so, die Anfänge, das war wirklich dann einfach zufällig.
Ja, ne? Fort Boyard war ja nur, da war ich ja Gast als Spielgast.
Ja, okay.
Das war wie so ein Gastauftritt.
Aber das war dein First Touch dann so mit TV oder...
Nee, First Touch TV war wirklich Hamburg 1. Und oder war Fort Boyard, stimmt, Fort Boyard war schon davor, ne? Ich habe mit Fort Boyard, ich war ja dreimal bei Fort Boyard. Ich bin die Einzige, die so oft bei Fort Boyard war. Ich glaube, alle 10 oder 12 Jahre war ich bei Fort Boyard.
Okay, krass.
Deswegen. Aber ich weiß nicht mehr genau. Also ich habe eigentlich angefangen, habe ich am Staatstheater in Oldenburg, während des Abiturs noch, wurde auf der Straße angesprochen, ob ich zur Audition komme, das habe ich gemacht. Habe das geschafft, habe 22 Vorstellungen gegeben am Staatstheater in Oldenburg. Das war schon ein guter Einstieg. Und dann haben die gesagt, ja, ich sollte unbedingt auf eine Schauspielschule gehen. Und dann habe ich aber die Leute da gesehen und die irgendwie alle entweder zu viel Wein getrunken haben oder zu viel geraucht haben. Und ich dachte so, ich weiß, dann gehe ich auf die Schule, dann nehme ich mich auseinander und setze mich neu zusammen. Ich bin noch gar nicht so weit. Ich muss erstmal gucken, wer bin ich überhaupt? Und deswegen habe ich das nicht gemacht. Da war ich halt 19. Ne? Und das hat sich für mich dann so entwickelt, dass ich mir lieber Coaches genommen habe im Laufe meiner Karriere, die mir einen bestimmten Teil beigebracht haben, anstatt dass ich in ein System reingegangen bin. Und dadurch habe ich eigentlich die gleiche Ausbildung genossen, mehr oder weniger. Hat natürlich länger gedauert und war auch nicht immer der Weg geradeaus. Aber dieses professionelle, autodidaktische, was ich ja heute, ich bin eine professionelle Autodidaktin, heißt aber nicht, dass ich ungebildet bin. Ne? Sondern das bedeutet nur, dass ich einen anderen Weg gewählt habe. Nicht den akademischen Weg, sondern einen selbst gewählten Weg.
Ja.
Und das passt auch zu meiner Persönlichkeit. Das ist auch ganz gut, dass ich das so gemacht habe. Weil ich glaube, alles andere... hätte ich dann irgendwann hingeschmissen, hätte keine Lust darauf gehabt oder so, ich weiß nicht. Und so hatte ich die Möglichkeit, da zu gucken, dort zu gucken und peu à peu sich mich zu finden.
Ja, und ich glaube, da schwingt auch diese Selbstbestimmung auch immer mit, ne? Einfach zu sagen, ich bestimme mein Tempo, ich bestimme meinen Weg und probiere mich da aus, wo ich halt jetzt auch Lust drauf habe, ne?
Das ist eigentlich der härtere Weg, ne? Weil du, die Erwartungshaltung von anderen ist immer höher. Also eigentlich ist, also die Angst zu scheitern ist auch immer größer, weil du hast ja immer das Gefühl, so, ich kann weniger als die anderen, die bei der Uni waren oder die so oder so, ne? Das kannst du natürlich auch nicht mit allen Berufen machen. Das kannst du mit technischen Berufen nicht machen. Zahnarzt
wird schwierig.
Genau, Zahnarzt, autodidaktisch, I don't know. Also würde ich ja sicher empfehlen. Aber alles, was im kreativen und künstlerischen Bereich, da kannst du auf jeden Fall versuchen, diesen Weg zu gehen. Gerade heutzutage, wo man nochmal andere Medien zur Verfügung hat, so wie wir jetzt hier auch. Ne? Hat es ja damals nicht gegeben. Aber ich bin dadurch auch immer getrieben gewesen, wirklich auch die Beste zu sein. Und immer zu gucken, nochmal. Ich habe mir alle Sendungen, die ich gemacht habe, immer aufgezeichnet, immer geguckt. Mit meinen Freunden zusammen, die natürlich die stärksten Kritiker waren, die sagen, ey, dein Lächeln ist Fakes, glaube ich dir nicht. Wie siehst du nur aus, was hast du nur für eine Klamotte an? So, ne? Und ich so, okay. Und das war aber gut, ne? Weil ich habe dadurch, ich habe dadurch eine andere Kraft, glaube ich, auch entwickeln können.
Und bei deiner Kunst, würdest du sagen, da war der Weg ähnlich, dass du viel ausprobiert hast, um dich da auch erstmal zu finden? Und wann hast du da vielleicht auch mit angefangen?
Also mit meiner Kunst habe ich angefangen, ich habe immer schon gemalt. Immer schon. Mhm. Also als Kind, als Jugendliche schon. Ich habe meine ersten Ausstellungen dann erst mit 30 gegeben in Köln. Wurde da vom, auch vom Kunstforum gefördert mit. Die haben noch mit ausgestellt. Dann habe ich in Hamburg ausgestellt. Ich habe auch viel verkauft. Ich glaube, ich habe mich noch nicht genug ausprobiert in meiner Kunst. Also ich habe in diesem Jahr habe ich 2 Ausstellungen gegeben, was mich sehr freut. Also auch wirklich bei großen Galerien. Hier in Berlin bei der Luisa Cartucci Galerie habe ich das letzte Mal bei einer Gruppenausstellung war ich mit dabei. Das heißt schon was. Das ist schon klasse. Ich muss, glaube ich, noch mehr Mut entwickeln, weil auch da habe ich halt Angst zu scheitern so ein bisschen, dass man dann auch denkt, ach ja, was macht ihr denn da? Aber ich habe ein extrem gutes Auge. Ich kann wirklich 1:1 Porträts auch malen. Darauf kommt es aber gar nicht an in der Kunst, sondern es kommt darauf an, dass du deine eigene Sprache findest. Und die finde ich aber langsam. Also meine Bilder haben Wiedererkennungswert. Ich mache ja 2 Richtungen, einmal Acryl, Porträtmalerei und auf der anderen Seite Tape Art. Das ist so eine Webtechnik, die ich da benutze. Geht bei mir aber immer um das Multikulturelle in unserer Gesellschaft und so weiter. Aber ich glaube, da kann ich einfach noch viel verrückter werden. Da ist der Weg noch lange nicht zu Ende.
Wie sehr hat dir auch die Kunst geholfen dann auch in dieser Anfangszeit, was ja auch schwierig war mit strukturellen Rassismus und solche Sachen? Wie hat dich die Kunst aufgefangen?
Naja, also es gibt, ich glaube, ich bin vom Typ her immer jemand, die sowieso das Gespräch sucht und immer einen Konsens sucht. Also für mich hat strukturellen Rassismus habe ich in dieser Form natürlich auch erlebt, klar. Also mir wurde ja auch schon gesagt, Hauptrollen werden nur weiß besetzt oder was weiß ich. Ich habe das schon durch. Ich gehöre ja zu der Generation, die eigentlich die Türen geöffnet hat. Ich war ja die erste schwarze deutsche Moderatorin im deutschen Fernsehen 1995. Aber es ist auch etwas, was mich, glaube ich, nicht in dieser Form mitgenommen hat und getroffen hat wie andere. Es hat auch mit meiner Persönlichkeitsstruktur zu tun. Ich bin halt ein grundresilienter Typ. Ich habe Unfälle und Operationen hinter mir, die waren nur schwer zu überleben. Mein Rücken ist verschraubt, ich habe einen behinderten Arm, der zertrümmert war. Alle Sachen, die ich mache, mache ich ja trotzdem. Führt aber auch dazu, dass ich eine grundsätzliche Lebenshaltung habe, wo ich sage, ich lasse gewisse Dinge auch nicht so an mich rankommen. Das heißt nicht, dass sie mir nicht unter die Haut gehen. Aber ich glaube, meine Verarbeitungsfähigkeit ist sehr hoch. Und deswegen, dass mir die Kunst hilft, strukturellen Rassismus oder Rassismus zu verarbeiten, das stimmt so nicht. Die Kunst ist dafür da, dass ich mal runterkomme. Dass ich halt auch meinen Kopf mal ausschalte, weil ich halt, wenn ich nicht Bücher lese, deswegen habe ich eigentlich immer ein Buch auch dabei, ist mein Kopf immer am Rattern. Ich habe immer neue Ideen und Dings und Gründe und mach und tu und so. Und das ist auch nicht immer gesund. Ich muss auch, ne, mein Mann sagt auch, Anna, du wirst irgendwann einen Herzinfarkt haben. Wahrscheinlich auch recht. Und deswegen ist die Kunst halt gut, weil meine Kunst ist so feinsinnig dann auch, dass ich da mich extrem konzentrieren muss. Und dafür ist sie eigentlich gut. Um natürlich auch wieder Geschichten zu erzählen, aber vor allen Dingen auch um mich, um meinen Geist auch mal auf, ja, mal ein bisschen mehr Ruhe zu geben einfach. Ne? Rassismus ist ein Riesenthema, das kann ich mit meiner Kunst auch gar nicht abdecken. Also ich versuche dagegen zu halten, wie gesagt, indem ich ins Gespräch gehe, indem ich auch sowas mache wie mein Podcast Aktivkohle. Das ist nämlich kein Antirassismus-Podcast, sondern das ist ein Podcast, bei dem Menschen mit internationalem Hintergrund gefeatured werden. Und dadurch steuern wir gegen Rassismus an quasi, weil wir dadurch zeigen, wie toll das ist, dass wir so multikulturell sind. Ich sage also nicht, die bösen Weißen, sondern ich sage, guck mal, wie toll wir sind. Das ist eine andere, ne? Das ist ein anderer Ansatz. Und das versuche ich durch meine Kunst, das versuche ich durch das, was ich tue.
Ich denke, es geht auch immer um Empathie, ne? Die man dann auch schaffen kann. Also nach dem Motto, hier schaut mal, was wir halt auch machen als Community. Und da hat man ja dann auch super viele Anknüpfungspunkte, ne? Über die Themen, dass man sagt, ah, spannend, habe ich noch nie drüber nachgedacht, aber super, dass es Leute gibt, die solche Themen auch initiieren, ne? Sei ja, es mit ja. der Kunst oder dem Podcast.
Ja, es gibt natürlich, es hängt immer vom Gast ab. Es gibt natürlich einen Moasumang, ne? Die ist, also die beschäftigt sich mit dem Thema Rassismus. Deswegen ist das Thema bei ihr, wenn ich mit ihr spreche, Rassismus.
Ja.
Professorin Dr. Natasha Kelly ist Antirassismus-Expertin oder Rassismus-Expertin, schreibt Bücher darüber und so weiter. Natürlich unterhalte ich mich mit ihr darüber. Aber Benito Bause, der total erfolgreicher Musiker und Schauspieler ist, das ist ein junger Mann Mitte 30, der irgendwie einen Erfolg nach dem anderen feiert. Der hat andere Themen. Mit dem kann ich halt leicht über Sachen am Set sprechen, über wie ist er zum Theater gekommen, bla und so. Das hat aber deswegen nicht weniger Tiefe. Es geht nur um diese, es geht halt um die Person. Es verwechseln viele. Viele denken halt, ja, das muss jetzt irgendwie, das muss doch jetzt da und darum gehen. Nein, es geht um den Menschen. Und wenn der Mensch mir das mitbringt, dann geht es darum. Wenn er mir was anderes mitbringt, geht es halt darum. Ne? Ja. So, und deswegen ist mir halt extrem wichtig zu sagen, dass Aktivkohle eben wirklich dafür da ist, dass man die Menschen dahinter kennenlernt. Und wenn es um Rassismus geht, ist das ein Zufallsprodukt. Und deswegen geht es auch, ich habe ja angefangen zu sagen, das ist für die schwarze deutsche Community, aber es ist wirklich für die deutsche Community mit internationalem Hintergrund. Ich freue mich, dass Tua bald kommt, eine Schauspielerin, die erste Schauspielerin mit Hijab, die sehr erfolgreich ist in Deutschland. Aber auch auf eine Yu Cheng, das ist eine chinesische Unternehmerin, die ganz tolle Sachen macht. Also ne, quer durch die Bank.
Was würdest du für dich als den Durchbruch bezeichnen für deine Schauspielkarriere?
Berlin-Alexanderplatz, würde ich sagen. Also die Rolle habe ich sehr spät bekommen. Ich habe vorher schon geschauspielt, aber ich glaube, ich wusste nicht so richtig, was ich da mache. Das habe ich durch Berlin-Alexanderplatz auch erst richtig gelernt, glaube ich, weil mir da Lena Lessing an die Seite gestellt wurde, mein Coach, mit der ich bis also seitdem arbeite. Ich war ja erst 48, als ich die Rolle bekommen habe. Und da hatte ich eigentlich auch schon so eine Position erreicht, wo ich dachte, komm, ich bin jetzt ne, fast 50, bin 1,80, bin halb schwarz, ich auch noch, bin total sportlich und so weiter. Ich bin halt auch kein niedlicher Typ. Das war es jetzt quasi. Und dann kam Berlin-Alexanderplatz. Das war schon ziemlich toll. Und das hat auch den Blick von den Castern und von RegisseurInnen und so verändert auf mich. Ne? Die haben halt gesagt, die sind Moderatoren und ab und zu spielt sie vielleicht auch mal. Aber die sehen halt jetzt, dass ich wirklich zwei Berufe habe und ich übe sie auch aus. Seit Berlin-Alexanderplatz drehe ich viel, könnte noch viel mehr drehen. Aber jetzt kommt im Dezember Mozart raus. Da spiele ich eine der Hauptrollen. Das ist eine Primetime-Serie auf der ARD. Und deswegen, das sieht alles ganz gut aus. Also ich habe da Riesenspaß dran, weil mir durch meine Zweisprachigkeit hatte ich auch die Möglichkeit, dann bei Vikings Valhalla zu spielen. Das kam dann danach. Das habe ich 2021 gedreht und habe da eine Kriegerin gespielt und hatte da 6 Tage die Woche Stunt-Training und mit Schwert und Schild eben kämpfen gelernt und habe total Blut geleckt, weil ich diese Actionrollen einfach liebe und spiele auch, also sagen wir mal, 30% Actionrollen, 70% normale Rollen, Anführungsstrichen. Das soll sich von mir aus gerne umdrehen.
Ja.
Aber das wird auch, glaube ich, passieren.
Du hattest auch schon mal in einem anderen Podcast erzählt, da gibt es ja auch noch eine besondere Szene bei Viking Valhalla, ne, wo du quasi nochmal deinen Willen beweisen konntest vor Ort am Set. Willst du da vielleicht mal kurz drauf
eingehen? Ja, das war toll. Man muss sich vorstellen, Vikings Valhalla war die größte und teuerste Netflix-Produktion aller Zeiten, als wir das gemacht haben. Hat sich mittlerweile natürlich wieder geändert. Das heißt, wir haben mit sehr großem Aufwand gedreht. Ne? Wir hatten immer so 4 Kameras, eine große Krankamera, Steadicam, was auch immer. In den Proben, gerade was die Stunt-Proben angeht, musste man natürlich gucken, in welchem Winkel überlappt man sich nicht und wie sieht die Szene dann am besten aus. Also haben wir geprobt und bei dieser Kampfszene, die ich hatte, bei dieser großen Kampfszene mit der Hauptdarstellerin, gab es eine Szene, da klammert sie quasi meinen einen Arm, den rechten Arm. Ich bin Rechtshänderin mit dem Schwert und deswegen lasse ich das Schwert fallen und fange es mit der linken Hand auf, um mit links weiterzukämpfen. Aber mein linker Arm war eben mal zertrümmert und deswegen kann ich den nicht drehen. Ich kann also meinen Unterarm nicht drehen. Das heißt, das Schwert musste unbedingt in einem bestimmten Winkel fallen, damit ich es überhaupt greifen kann, weil sonst fällt es einfach daneben. Und in den Proben hat das auch nicht geklappt, nicht ein einziges Mal. Und die Kameramänner war schon so genervt. Und ich habe echt gedacht, so fuck, ey, was mache ich denn? Weil das ist auch teuer, ne? Ich meine, man kann jetzt nicht irgendwie einen halben Tag für diese blöde Szene da machen. Und dann kam die Szene, dann haben wir es gedreht und dann hat es geklappt. Das war super. Es gibt da wirklich diese Nahaufnahme, wo sie dann so zu mir sagt, drop it, ne? Lass das Schwert fallen, lass es fallen. Und dann lasse ich das fallen und bam, fang das und kämpfe weiter. Das war für mich so, wow, das war so ein super Augenblick. Natürlich ein toller Moment, werde ich nie vergessen.
Super stark, also da sieht man auch nochmal daran, ne? Also was ich finde, was dich auch ganz besonders macht, ist halt wirklich so dieser Wille, halt einfach auch Sachen umzusetzen, ne? Egal wie schwer es ist. Also du hast es ja vorhin schon ein bisschen angesprochen, auch so deine ganze Unfallhistorie mit dem Unfall in Pakistan damals und aber auch dieses niemals aufgeben und egal was passiert, halt einfach dran zu bleiben. Also die Szene mit dem Schwert, die zeigt ja auch, dass du halt einfach so einen starken Willen hast. Egal wie schwer es ist, gibt es da halt irgendwas, was dich so geprägt hat, auch auf deinem Lebensweg, was das in dir so dann auch geschürt hat, diesen unbedingten Willen nicht aufzugeben?
Ich glaube, man kann es nicht an einem Moment festhalten. Ich glaube, bei mir ist es eine Mischung aufgrund dessen, dass ich eben auch halb Kamerunerin bin. Also das macht auch etwas mit dir, weil ich bin ja nicht aufgewachsen in deiner Generation, in der heutigen Zeit, wo letztendlich das auch multikulturell auf den Straßen zugeht. Sondern ich war das einzige schwarze Mädchen, ne? In dem gesamten Bereich. Ganz Oldenburg, Bad Zwischenahn da. Und das heißt schon was. Und da irgendwie sich bewusst zu sein, anders zu sein und trotzdem aber auch nicht zynisch eventuell auch zu werden, wenn man halt blöde Sprüche hört und so weiter, das macht was mit deiner Persönlichkeit. Und ich glaube, das hat mich früh geformt. Und dann kam eben dazu, dass ich schon mit 6 Jahren wurde ich überfahren. Da hatte ich eine Nahtoderfahrung, bin ich aus meinem Körper ausgestiegen, habe mich von oben gesehen. Dann habe ich mit in Pakistan den Arm fast verloren, zertrümmert. Der ist eben bis heute sehr stark behindert. Aber ich fummel mich halt drumherum. Dann ist meine Wirbelsäule verschraubt. Dann ist halt, ich habe einen Beruf gewählt, wo ich der Öffentlichkeit ausgesetzt bin. Das ist auch nicht immer einfach. Aber ich glaube, summa summarum heißt das für mich, es gibt nur 2 Möglichkeiten. Das sage ich auch jedem, der Sport machen will, das sage ich jedem, der abnehmen will. Entweder du machst es oder nicht. Alles dazwischen zählt irgendwie auch nicht, ne? Also ja, diese ganze Diskutiererei, innere Schweinehund und Überwindung und Verarbeitung, bla und so, ja, das musst du machen. Du musst es einfach machen. Oder du lässt es sein. Und wenn du es sein lässt, solltest du am besten auch damit zufrieden sein. Das ist auch in Ordnung. Mm. Es geht ja nicht darum, dass du es jedem beweisen musst, ne? Und bei mir gibt es natürlich auch bestimmte Bereiche, die ich nicht anfasse, weil sie für mich nicht funktionieren. Tennis zum Beispiel. Das ist eine Sportart, die ist nichts für mich. Durch die Verkrümmung der Wirbelsäule, das habe ich probiert. Mein Mann ist ein guter Tennisspieler. Ich wünschte, wir können zusammenspielen. Ich bekomme die argsten Schmerzen, wenn ich diesen Sport ausübe. Das geht für mich nicht, ne? Ja. So, also es ist jetzt nur so ein anekdotisches Beispiel, aber grundsätzlich ist es, glaube ich, viel wichtiger, und das habe ich eben gelernt, dass man die einzelnen Grenzen, die man hat, akzeptiert, auch respektiert, ne? Nicht mit sich hadert, soweit es geht, aber alles andere ausprobiert. Einfach um sich selbst zu finden, wie ich schon mal gesagt habe, einfach um ja auch die Experimentierfreudigkeit nicht zu verlieren. Ja. So, deswegen bin ich auch so gut drauf, obwohl ich meine, ich bin Mitte 50, ne? Ich gehe auf die 60, so ist es nicht ohne. Und trotzdem klettere ich die Totenkopfpiste im Waldhochseilgarten und springen aus, war letztens Fallschirmspringen und so. Also ich mache die Sachen halt.
Ja, ich glaube, das ist auch ein bisschen die Lust am Scheitern, ne? Einfach sich auszuprobieren und zu sagen, ja, egal, wenn es nicht klappt, dann habe ich wieder was Neues gelernt. Und also ja, dann quasi auch ein guter Glaubenssatz.
Also Lust am Scheitern habe ich nicht. Freude, das kann man so nicht sagen. Okay. Ich habe eher, aber Lust am Experimentieren, das habe ich schon.
Ja. Neben deiner Moderationstätigkeit und allem, was du sonst noch so machst, ist ja dann auch noch das Synchronsprechen dazugekommen. Wann hat es damit angefangen und wie ist es dazu gekommen? 2017. Okay.
Es hat, 2017 hat es angefangen. Tatsächlich hat mich meine tolle Schauspielkollegin Sarah Alles darauf angesprochen. Die ist sehr erfolgreich im Synchron, hat eine ganz andere Stimmlage als ich. Und sie meinte, ich sollte das unbedingt machen. Das wurde mir auch schon sehr häufig gesagt, weil ich eine sehr eigene Stimme habe. Und das ist gut und schlecht. Gut, weil der Wiedererkennungswert extrem hoch ist, schlecht, weil du nicht alles sprechen kannst, weil der Wiedererkennungswert so hoch ist. Also, aber es hat bei mir dazu geführt, dass ich also ganz, ganz tolle Schauspielerinnen schon gesprochen habe, also unter anderem Alicia Keys, Kerry Washington. Ich bin eigentlich so gut wie die feste Stimme von Sharon Duncan Brewster, die bei der Schwarm mitgespielt hat, die jetzt bei Ballerina gespielt hat und so weiter und so fort. Und es macht mir eine Riesenfreude, weil das eben wirklich das innere Kind, also diesen Comic-Fan, die ich ja nun bin, fördert. Also du stellst dich ja ins Studio und du musst ja alles, was der Charakter spielt, über die Stimme transportiert bekommen. Du hast ja nicht die Möglichkeit, das mit deinem Gesicht und deinem Körper zu unterstützen. Du hast nur die Stimme und musst dazu auch lippensynchron sein, Lautstärke treffen und so weiter. Und das ist also deswegen ein technischer Beruf, der sehr komplex ist. weil du arbeitest auch immer mit drei Menschen zusammen. Du hast den Cutter, die dir halt sagt, das ist eben nicht lippensynchron, da musst du ein bisschen langsamer werden, da musst du ein bisschen schneller werden, da brauche ich einen Einatmer, so. Das ist so den technischen Aspekt, lauter, leiser, Anschluss, was auch immer, und die Regie, die Emotionen von dir will. Alle drei reden auf dich ein, dann macht es 3, 2, 1, das Fenster geht auf und dann musst du sprechen. Ne? Also es ist halt so, also erstmal stand ich da und dachte so, was? Und das ist, ich finde es toll, ich liebe Synchron, wirklich. Ich könnte jeden Tag im Synchronstudio sein, weil das auch ist auch ein No-Brainer-Job. Wenn du es einmal gecheckt hast, wie es funktioniert, du gehst rein, der Regisseur erzählt dir, um was es geht, ne, sagt, okay, das ist jetzt eine Mordserie. Und das ist der das und das ist passiert, die haben jetzt gerade die Leiche gefunden, jetzt kommt der Detektiv und der sagt das und das und du bist die Zeugin war und hast aus der Perspektive das gesehen, da sind wir jetzt. Wir spielen das kurz vor, damit du ein Gefühl bekommst für die Figur und dann sprichst du das. Und dann gehst du wieder nach Hause. Das heißt, du musst dich vorbereiten, dich nachbereiten. Du hast aber so ein unheimlich emotional sehr befriedigendes Erlebnis für die Zeit im Studio. Ne? Du schaffst etwas, was komplex ist und was Spaß macht. Die KI wird es irgendwann mal ausmerzen.
Das wäre meine nächste Frage gewesen.
Wie ja, ist das ist da leider Zahn der Zeit. Da? Ja, es wird uns nicht mehr so lange geben, glaube ich.
Ah, okay.
Das ist sehr schade und es wehren sich alle. Aber es ist, als würde man das Automobil versuchen aufzuhalten. Es wird stattfinden. Die Möglichkeit, dass man die Stimme von Leonardo DiCaprio so ummodeln kann, dass sie Deutsch spricht und das auch noch lippensynchron ist, wenn das die KI kann, natürlich werden die es machen. Warum auch nicht? Ne? Also ich meine, ich würde es auch machen, wenn ich in der KI arbeiten würde. Es ist wahnsinnig schade, weil es ist natürlich eine lange Tradition. Auf der anderen Seite ist die Stimme für einen Schauspielenden, für mich ja auch, extrem wichtig. Deswegen, das Synchron ist eigentlich absurd, ne? Weil man dem Schauspieler sehr viel nimmt. Also ich wurde selber in einem Film, ich habe in einem amerikanischen Film vor Jahren mitgespielt mit Liam Neeson und dann kam der ins Kino und ich so, sie haben mich ja gar nicht gefragt, ob ich mich synchronisiere und haben sie auch nicht gemacht, weil sie nicht gecheckt haben, dass ich Deutsche bin. Und dann hatte ich ja eine andere Stimme und fand das total beschissen. Ne? Also deswegen ist für mich als Synchronsprecherin macht das totalen Spaß, aber ich kann total verstehen, dass man halt irgendwann sagt, es gibt jetzt die Möglichkeit, das anders zu lösen.
Wie du schon sagst, ich glaube, das ist dann halt einfach so der Zahn der Zeit und wenn der kommt, dann lässt sich das nicht aufhalten.
Ja, ja, total. Deswegen, ich arbeite weiter in dem Beruf, solange ich kann. Ich finde das total klasse. Ich habe halt angefangen damit und da war von der KI noch gar nicht so die Rede, weil ich dadurch natürlich, ich bin ja aussehen- und zustandsunabhängig quasi. Solange du alle deine ganzen Murmeln beisammen hast, kannst du ja synchron machen, bis du ins Grab fällst. Ne?
Ja,
Es gibt ja Synchronsprecher, die sind 95. So, das ist halt toll. Das ist ein Beruf, der ist eigentlich unendlich. Und das wird einem genommen durch die KI, das ist sehr, sehr schade. Weil das hatte ich halt angefangen, weil da schluffe ich halt in Joggingklamotten ins Studio mit meiner Thermoskanne und finde das super und brauche auch nicht mehr. Ne? Sondern scheidet sich natürlich von den Sachen, die ich sonst mache.
Hast du sonst noch irgendwelche Themen oder Spielfelder, wo du sagst, da hast du bis dato noch keine Zeit für, aber da hättest du mal voll Lust reinzuschauen?
Tatsächlich habe ich eine Firma gegründet, gerade in Spanien, die dafür da ist, eine App zu entwickeln. Und die App wird dazu führen, dass wir ein digitales Tool haben, um uns analog mehr zu treffen und einfacher zu treffen und so weiter und so fort. Da habe ich Investoren gefunden, da gehen wir bald in die Programmierung, weil das etwas ist, was mich wirklich umtreibt. Also das habe ich jetzt seit 3 Jahren darauf rumgedacht, wie das am besten funktionieren kann, weil ich durch die Entwicklung in den USA, durch die Entwicklung, was Twitter, /X, Facebook, alles anbetrifft, es mir auch wirklich große Angst macht, also wie mit unseren Daten umgegangen wird, aber überhaupt wie halt dieser ganze anonyme Hass im Netz auch damit umgegangen wird, nämlich gar nicht eigentlich. Und deswegen, das ist ein Projekt, das hat für mich die Hauptprio, die Umsetzung. Das mache ich. Ansonsten habe ich eine Filmfirma gegründet, Colorful Pictures Productions, und habe auch eine Serie geschrieben, zusammen mit einer Freundin, Girls on a Trip, und die liegt jetzt einer Produktionsfirma vor und das sieht alles ganz gut aus und das heißt, spiele ich natürlich eine der Hauptrollen. Also ich gucke halt, dass ich meine eigenen Interessen verwebe mit Projekten, die gut sind für die Community und gut für andere auch, wo ich andere mitziehen kann. Und deswegen bin ich da eigentlich in einer ständigen Entwicklung. Es gibt jetzt nicht etwas, wo ich sage, ah, das will ich unbedingt noch machen. Ich mache das, was ich unbedingt machen will.
Ja. Und konntest du da auch Learnings aus deinem Unternehmertum von früher mitnehmen?
Wanawake, das hieß Frauen auf Swahili. Und es war eine Taschenfirma. Ich habe auch ein Patent gehabt für eine Tasche, die ich entwickelt habe. Was ich mitgenommen habe, ist aufzupassen, nicht allen Leuten zu trauen, leider. Ne? Weil ich hatte ja dann einen Investor drin, der das Ding eigentlich an die Wand gefahren hatte, wo ich ja mich sehr gesund entwickelt hatte. Wanawake war eigentlich wirklich ein Kleinod. Das hat toll funktioniert. Ich hatte einen Design-Nerv getroffen, der gut, also so Wendetaschen, Wendehandtaschen zu machen, der am KDW wahnsinnig gut lief, der international ganz gut lief, und dann wurde es quasi ausgebremst dadurch. Und das hat natürlich unheimlich wehgetan. Und ich habe auch unheimlich Schiss davor, seitdem überhaupt was mit Design anzufangen, anzufassen. Ich hatte ja auch ein Klamottenlabel vorher, Pure Berlin, einfach weil das so komplex ist und die Vertriebsstrukturen und alles. Du brauchst von Anfang an wirklich Profis oder das Know-how, um dich auf den richtigen Weg zu führen, weil du sonst grobe Fehler machst, die dich hinterher in den Arsch beißen. Und das ist mir passiert. Und deswegen kann ich nur jedem raten, auf jeden Fall geh natürlich deiner Kreativität nach, aber sieh zu, dass du dich absicherst und wirklich mit den richtigen Leuten zum richtigen Zeitpunkt sprichst. Das ist wichtig.
Und deswegen wahrscheinlich auch die Community, ne? Black Woman Matter, sich da auszutauschen, gemeinsame Projekte anzustoßen.
Ja, Black Women X Matter ist entstanden durch Black Lives Matter, durch den Tod von George Floyd. Meine sehr gute, wunderbare Schauspielkollegin und Comedian und Moderatorin Thelma Burbank hat das ja gegründet mit mir an ihrer Seite. Ich habe mich dann irgendwann rausgezogen, das ist wirklich ihr Baby auch geworden. Wir sind 1000 Frauen oder weiblich gelesene Menschen mittlerweile in der Gruppe, allein in Berlin. Es gibt noch in Köln, es gibt in Frankfurt, in München auch welche und so. Und Black Women X Matter ist wirklich daraus entstanden, dass man sagt, wir brauchen einen geschützten Raum, wo wir uns über das, was durch Black Lives Matter ausgelöst wurde, beziehungsweise zutage getreten ist, weil das gab es natürlich schon immer. Ne? Es wurde jetzt nur öffentlichkeitswirksam jetzt mal auch ausgeschlachtet, erstens, zweitens auch offen gelegt. Und da gab es viele, die sehr überfordert waren und die auch gelitten haben darunter. Und daraus ist das entstanden. Und das ist ein ganz tolles Projekt, was immer mehr und mehr wächst. Aber deswegen mache ich auch die App. Die hat mich, also die Gruppe hat mich dazu inspiriert. Weil eine WhatsApp-Gruppe in dieser Form, in dieser Größenordnung zu führen, beziehungsweise Themen wiederzufinden, ist so gut wie unmöglich. Ja. Da ist durcheinander, das nervt total ab. Und deswegen soll die App halt auch, die ist vor allen Dingen auch dafür da, ich habe dadurch quasi es wird eine professionalisierte Form sein, was Black Women X Matter ist, dass man mit der gesamten Gruppe umziehen kann, aber dass man sich dann einfacher findet und die einzelnen Projekte einfacher findet und so weiter. Und deswegen ist das einfach auch ein logischer Schritt auf meinem Weg auch gewesen. Und es hat die Community, glaube ich, auch nochmal in einer Form zusammengebracht, und das ist deswegen wirklich Thelma zu verdanken, zu erkennen, wie wichtig das ist, dass man sich in Räumen bewegen kann, wo man sich nicht erklären muss. Weil es geht nicht unbedingt darum, weiße Menschen auszugrenzen, sondern es geht eher darum, dass man so miteinander redet, dass man weiß, wovon man spricht. Weil wir sind ja sonst immer in der Position, erklären zu müssen, wie fühlt sich das an? Wenn, ne? Was bedeutet Rassismus für dich? Was hat das mit dir gemacht? Wir wissen, was das mit uns gemacht hat. Wir wissen das alle. Und wir können uns darüber austauschen. Und das ist, glaube ich, das ist sehr, sehr wichtig. Und das hat die Gruppe geschafft. Und das ist toll. Und die wächst und wächst und hat auch das Bewusstsein nochmal geschürt, was da draußen noch alles los ist. Für mich, weil das erste Treffen fand in unserem Garten statt, da waren wir nur 35 am Anfang, die da zusammenkamen. Und ich war noch nie mit so vielen schwarzen Frauen in einem Raum. Auch ich bin natürlich neu in diesem Bereich, weil ich komme aus einer Generation, da gab es halt noch nicht so viele. Und das jetzt zu merken, wie viele es da draußen gibt, wie toll die sind und wie viel die auch für unsere gesamte deutsche Bevölkerung leisten, das hat auch diese Gruppe bewirkt. Ne? Und das ist schon sehr schön. Weil sonst hat man sich auf der Straße begegnet und denkt man so, das ist ja noch eine irgendwie. Und so, und jetzt kommt man halt so zusammen und kann Erfahrungen austauschen, kann sich gegenseitig unterstützen. Es sind ja ganz Sachen von, wie finde ich eine Psychologin, die meine Erfahrungen spiegeln kann? Wie finde ich einen Kindergarten, wo sich mein Kind wohlfühlt? Ne? So. Ja. Das sind alltägliche Dinge, die ja vollkommen unterschätzt werden, was es bedeutet, wenn man nur in einer weißen Community aufwächst und dementsprechend einfach nicht verstanden wird, weil man nicht verstanden werden kann. Genauso wenig wie du als Mann verstehen kannst, wie es einer schwangeren Frau geht, können weiße Menschen verstehen, wie es schwarzen Menschen geht. Das geht halt nicht. Das ist aber keine Bewertung. Und es ist halt was so. Ne?
Ja.
Und damit gehen wir halt um in dieser Gruppe. Und das ist toll.
Nee, ist ja aber auch schön, wenn man halt Brücken schaffen kann. Ne? Also, was ich vorhin auch zu dir meinte mit deinem Podcast, ne? Also wo man auch gern mal in solche Themen halt reinhört, um sich halt
das
auch weiterbilden
ja,
zu können. Und du hast ja auch spannende Gäste. Und insofern ist es ja gut. Gerade in der heutigen Zeit, ne? Wo man das Gefühl hat, so der Rechtsruck geht schon auch mehr und mehr durch die Gesellschaft. Wie würdest du das einschätzen? Wie sieht es um Deutschland aus? Also sind wir kurz davor, noch weiter abzudriften oder haben es jetzt mehr Leute auf dem Schirm und agieren dann auch für mehr Demokratie?
Ich weiß es nicht, ganz ehrlich. Ich weiß es nicht. Also ich meine, das, was bei uns passiert, ist ja auch ein Phänomen, was auch über dem Atlantik gespiegelt in den USA passiert. Und ich glaube, um das zu vergleichen, wenn ich einen Blick werfe auf die USA, denke ich, wie dumm können die Menschen sein? Wirklich. Aber wir sind selber auch so dumm. Also deswegen, ich glaube, was leider vergessen wird, ist halt, dass uns das überhaupt nicht gut tut. Egal, aus welcher Gesellschaftsschicht wir kommen. Unsere Welt wird nicht funktionieren, wenn wir das Multikulturelle aus unserer Gesellschaft verbannen. Das ist so. Wir sind mittlerweile so miteinander verzahnt. Die Produkte, die wir benutzen, die Musik, die wir hören, das Essen, das wir essen, die Kleidung, die wir tragen. Insofern anzunehmen, dass die Ausgrenzung dazu führen wird, dass Deutschland zu einem stärkeren Land wird, wirtschaftlich betrachtet, gesellschaftlich betrachtet, ist einfach nur dumm. Es ist, die Menschen checken nicht, was sie damit anrichten, abgesehen davon, dass es emotional eine totale Katastrophe ist. Ja. Aber es macht wirklich keinen Sinn. Und das ist das, was mich so erschreckt, dass die Menschen halt den Weg, noch nicht mal den des geringsten Widerstands suchen, sondern einen Weg suchen, um einfach ihren Frust loszuwerden. Und dass dieser Weg ausgerechnet gegen andere Menschen gerichtet ist. Das ist einfach schrecklich. Und ich weiß nicht, also ich kann nur hoffen, dass wir schlau genug sind, dann doch im Endeffekt, um zu erkennen, dass wir uns damit ins eigene Fleisch schneiden. Also das kann ich nur hoffen, aber ich weiß es nicht. Also deswegen versuche ich ja auch mit Aktivkohle einen Podcast zu schaffen, der aufzeigt, dass das gut für uns alle ist. Na? Nicht nur für uns Schwarze oder so, nicht nur für die Weißen, sondern für uns als gesamte Gesellschaft, als gesamte deutsche Gesellschaft. Und das gilt global auch. Wenn wir erkennen, wie viel Mehrwert multikulturelles Tun mit sich bringt. Also dann erstarken wir. Ein divers besetztes Unternehmen ist wirtschaftlich immer nachhaltiger, ist immer erfolgreicher. Da gibt es x Statistiken zu. Es ist 47% erfolgreicher, wenn der Vorstand divers besetzt, sei es nur mit Frauen, dass mehr Frauen drin sind, oder dass es Frauen und Menschen mit kulturellem, multikulturellem Hintergrund sind. Das ist statistisch erwiesen. Und das ist deswegen dieses Ich und dieses Ausgrenzen von Andersartigen, in Anführungsstrichen, ist einfach, ich weiß gar nicht, wie ich das bewerten kann. Dass Menschen so blöd sind, nicht zu erkennen, dass sie am Ende darunter viel, viel mehr leiden werden, wenn sie das so weitergehen. Und abgesehen davon, dass dieses Rauslassen von Brutalität, von Hass ja auch etwas selbst mit einem macht. Es macht dich ja nicht zu einem besseren Menschen und du fühlst dich auch nicht besser und dir geht es auch nicht besser, wenn du andere Menschen dieser Form angreifst. Das macht was mit deiner eigenen Energie. Ja. Und anstatt zu versuchen, die Energie hochzuhalten und zu gucken, wo gibt es Anknüpfungspunkte? Man kann ja ruhig sagen, ich habe Angst davor, weil darauf basiert das. Ne? Ja, klar. Also das basiert ja auf Unwissenheit und Angst. Deswegen ist es mir so wichtig, transparent zu machen, wie gut das ist, um die Angst zu senken. Darum geht es ja. Wenn Menschen, die Hass empfinden gegenüber Menschen, die sie nicht persönlich kennen, dann hat das damit zu tun, weil sie sie nicht verstehen.
Ja.
Und deswegen ist es wichtig, für eine Transparenz zu sorgen. Deswegen finde ich das Bildungswesen am allerwichtigsten. In die Schulen zu gehen, wirklich dann also Wege zu schaffen, um Menschen weiterzubilden, um Menschen aufzuzeigen, wie gut es ist, wenn wir miteinander kooperieren. Natürlich gibt es Kriminelle unter Flüchtlingen, natürlich gibt es aber auch Kriminelle unter Deutschen, natürlich gibt es die Arschlöcher, die alles kaputt machen und dementsprechend das leider dann ein Image für so viele andere schaffen. Das ist schrecklich, aber das sind Ausnahmen.
Ja.
Das muss man erkennen, das sind Anekdoten und aufgrund dieser Anekdoten basiert eben ein gesellschaftliches Phänomen des Hasses, das macht keinen Sinn. Also aber um deine Frage konkret zu beantworten, ich weiß es nicht.
Ja.
Ich weiß nicht, ob wir intellektuell und emotional dazu in der Lage sind, den Rechtsruck aufzuhalten. Ich bin wirklich verunsichert. Also keine Ahnung.
Ja, das Traurige daran ist ja, dass die Mechanismen halt einfach gleich geblieben sind. Ne? Obwohl der Mensch theoretisch mehr Infos zur Verfügung hat und sich mehr bilden kann zu allen Themen, ist es ja eigentlich wie früher, dass man dann einen Sündenbock sucht, mit den eigenen, mit der eigenen Unzufriedenheit umzugehen und die darauf zu kanalisieren. Und das ist halt so traurig, dass der Reflex halt immer noch derselbe ist wie vor, ja.
Ja, und es wird einem einfacher gemacht, ne, durch die sozialen, asozialen Medien.
Ja.
Weil man natürlich weil man die Möglichkeit hat, anonym zu agieren. Das, was mit Dunja Halali jetzt zum Beispiel passiert ist. Genau. Ne? Und das kann eben nicht sein. Da muss auch die Bundesregierung rein. Wenn die Leute Hass schüren wollen, dann sollen sie es bitte machen unter ihrem Klarnamen. Dann sollen sie wirklich dazu stehen. Ja. Ich war beim heißen Stuhl einmal bei RTL und habe Sarrazin war auf der einen Seite, ich war auf der anderen Seite mit anderen Menschen. Es ging halt darum, um diese Ausschreitungen in Köln. Und ich habe halt auch gesagt, Selbstverständlich gibt es Flüchtlinge, die kriminell sind, aber nicht alle Flüchtlinge sind Kriminelle. Genauso wenig wie alle Briten Hooligans sind. Das ist einfach Schwachsinn. Ne? Und ich wurde so angefallen. Ich habe einen Post dazu gemacht, der wurde 50.000 Mal gesehen, damals noch Facebook. Wurde 500 Kommentare gab es dazu. 5.000 Mal wurde das geteilt. Und ich wurde wirklich mit Scheiße beschmissen. Und ich habe alle 500 Kommentare gecheckt. Ich hätte sie heute angezeigt, damals wusste ich das nicht, 10 Jahre her noch nicht. Da waren entweder Ziegen dahinter als Profilbild, Katzen, Putin, Hitler, Hakenkreuz, aber keine Klarnamen. Und diese Feiglinge, die muss man versuchen auszuheben. Und solange die diese Möglichkeit, das ist ja eine Lawine, die dadurch ausgelöst wird, dass man jetzt endlich mal richtig draufhauen darf. Und so ist es nicht. In einer Demokratie muss dafür gesorgt werden, dass die Würde bewahrt wird und dass die Menschen, dass sie sich frei bewegen dürfen, dass sie ihre Meinung äußern dürfen und dass nicht irgendwie ein Typ mit einem Messer hinter dir steht, anonym. Das kann noch nicht sein. Und deswegen sind die Hemmschwellen sind extrem gesunken. Und das ist auch ein Problem. Das heißt, wir haben auf der einen Seite, wird auch durch die Medien geschürt, wie schlimm die Flüchtlingskrise ist. Ist sie gar nicht mehr. Also wir haben natürlich schon wir haben schon viel mehr Lösungen gefunden. Und dann hat man aber die Möglichkeit, auch anonym zu reagieren. Und das befruchtet sich natürlich gegenseitig. Ne? Ja. Ist auch unverantwortlich von den vielen, vielen Medien, wie sie sich verhalten. Und das macht mich auch extrem wütend. Und ich glaube, es ist extrem wichtig, dass auch da mehr Transparenz herrscht, dass mehr Verantwortung herrscht, dass das Bild und Welt-TV und so nicht in dieser Form schüren, die diese Nachrichten in einer Form schon vorlesen, wo man sagt, der böse Führer. Also es ist verrückt, wirklich. Also absolut. Wahnsinn.
Ja, und ich finde, der Fokus ist halt oft auch der falsche. Ne? Lass uns doch lieber über Arbeitserlaubnisse reden für Flüchtlinge, anstatt einfach zu verurteilen, dass jemand, der einfach komplett keine Möglichkeiten hat, siehe Berlin Alexanderplatz, Francis, die Story zeigt ja, wie sich sowas...
Basiert auf einem Buch von 1928, ist absolut aktuell noch.
Ja, genau, aber da sieht man ja, wie schnell das halt gehen kann, ne? Ja. Obwohl der Protagonist ja wirklich mit guten Voraussetzungen oder auch mit guten Glaubenssätzen halt an den Start geht, aber einfach durch Schicksalsschläge da einfach auch reingezogen wird. Ne? Und ich glaube, das kann man wahrscheinlich zu 80-90% auf alle anderen Storys halt auch legen.
Also ich glaube, keiner verlässt sein Land, weil er Bock hat, in Deutschland irgendwie gewalttätig zu werden. Die Menschen verlassen ihr Land, weil sie dort in Gefahr sind, in welcher Form auch immer. Ob das wirtschaftlich ist, ob das politisch ist. Ne? Also die geben ihre Familien auf. Und natürlich sind es die jungen Männer, weil sie die meiste Kraft haben, weil sie auch meistens nicht so sehr gebunden sind an die Kinder und so, die diesen Weg gehen. Und ja, da hat sicherlich auch Testosteron und Erwartungshaltung und Gruppendynamik und so viel zu tun. Aber deswegen ist doch viel wichtiger zu gucken, was ist in den Ländern los? Wie können wir vielleicht da unterstützen, um das zu stabilisieren, damit eben das nicht so passiert, damit... Ich meine, das, was wir in Europa und das, was in den Krisengebieten im Moment los ist, das ist Wahnsinn, wie viele Menschen wirklich in Jeopardy sind jetzt. Obwohl wir in einer Zeit leben, die KI hat, die Möglichkeit hat, sich miteinander zu vernetzen, zu verknüpfen. Dass wir immer noch wie im Mittelalter wirklich Städte zerbomben, um irgendwelche politischen Ziele, die am Ende doch wieder an einem Tisch geregelt werden, zu erreichen. Ist doch irre.
Ja.
Ne? Also ich meine, ich habe natürlich leicht reden, weil ich bin keine Politikerin. Aber ich finde, man vergisst, wie sehr das alles miteinander zusammenhängt. Man sieht da nur ein Endergebnis von einem Typen, der unsere Sprache nicht spricht und der irgendwie eine Frau irgendwie angreift oder blöd anredet. Das hat aber ganz viel mit Kultur, mit dem Werdegang seines eigenen Lebens zu tun, mit dem Land zu tun, mit dem Leid, durch das er durch musste und so weiter und so fort. Und auch
durch die deutsche Geschichte, Kolonialismus und ja.
Alles, also. Genau. Also das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Ja, ne? Und ich meine, Deutschland selber ist ja auch ein Auswandererland. Ich meine, wie viele mussten dann auswandern, als hier die Krisen so groß waren? Und deswegen ich finde es ganz schlimm. Ich finde halt die Art der Berichterstattung, die Möglichkeit, sich anonym zu echauffieren, die mangelnde Unterstützung durch die Politik, das ist ein Herd, der irgendwann mal tatsächlich zur Explosion führen wird. Und das ist brandgefährlich. Ich glaube, das muss wirklich ernst genommen werden. Das wird immer noch nicht ernst genug genommen.
Ja, bei den ganzen Krisenthemen und was es alles da gibt heutzutage, was sind so deine Riten, um dich vielleicht da auch wieder ein bisschen in eine positivere Energie zu shiften?
Ich lese Comics. Nein, ich gehe laufen, ich mache Yoga, ich gehe sowieso viel in der Natur, wenn ich kann. Also Mein neuer Lieblingsort ist ja wirklich der Waldhochseilgarten, Jungfernheide, wo ich dann da in den Bäumen klettere. Werbung unbezahlt, Entschuldigung, aber ich liebe es einfach, ich kann es wirklich nur jedem empfehlen. Ich glaube, ich bin grundsätzlich auch ein positiver Mensch, also ich lasse mich nicht so schnell unterkriegen. Ich finde es ganz, ganz schlimm, wenn man seinen Humor verliert. Ich glaube, dann das war's dann quasi. Ich glaube, Humor ist das Allerwichtigste, dass man immer noch ja, zu schätzen weiß, was man halt auch hat. Ne? Also nicht nur zu gucken, was man nicht hat, sondern auch oder wie schlimm alles ist, sondern auch zu gucken, was ist schön. Und das mache ich jeden Tag. Also ich lebe jeden Tag, weil die 3 Jahre in Pakistan, auch dadurch, dass ich nun durch meine Unfall und Operation mehrmals dem Tod quasi von der Schippe gesprungen bin, wie man so schön sagt, führt dazu, dass ich jeden Tag ganz bewusst auch erlebe. Also ich wache auf und finde es super, dass ich am Leben bin. Ich finde es super, wenn die Sonne scheint. Also ich finde es einfach toll, dass ich Sachen machen kann, dass ich körperlich in der Lage bin, Dinge zu tun. Das zelebriere ich halt. Und das kann ich auch nur jedem empfehlen, wirklich zu gucken, was hast du denn? Ne? Was kannst du von deiner eigenen Warte heraus für dich und auch für andere Gutes tun? Und dadurch kommt man dann auch gut drauf und kann auch den ganzen Schmerz und Rotz, der da draußen los ist, auch irgendwie aushalten.
Nee, würde ich genauso sehen. Wir kommen so langsam zum Ende. Wir haben noch 2 spezielle Fragen. Und zwar, was bedeutet Kultur für dich in einem Satz?
Kultur ist für mich ein Spiegel unserer Gesellschaft und und der Entwicklung unserer Gesellschaft. Und dementsprechend wichtig finde ich es, Kultur zu fördern.
Und auch zusammen für Kultur sich einzusetzen.
Mhm.
Und wen könntest du dir noch als Gast für meinen Podcast vorstellen?
Oh, wow. Viele, glaube ich. Also Thelma Burbank natürlich. Benito Bause war super. Ah, Simon Usifo.
Mhm.
War mein letzter Gast, der war super. Total toll. Aber auch Barry Hammerschmidt. Also es gibt viele, viele tolle Leute da draußen. Ich glaube, jeden meiner Gäste könnte ich empfehlen.
So muss sein.
Jeden,
ne?
Meiner Aktivkohle-Gäste. Ja.
Hast du noch einen Traumgast, den du bis dato noch nicht da hattest?
Ja, tatsächlich. Den Buenaventura, vom Haus der Kulturen, der Kurator.
Ah ja, okay.
Den wünsche ich mir. Na. Den kriege ich auch noch.
Da glaube ich dran. Okay, ja, dann vielen Dank, dass du da warst, Annabelle.
Danke, dass ich hier sein durfte.
Dann schaltet wieder ein, wenn es heißt 933 Kaiçakole Podcast und wir sehen uns beim nächsten Mal.
Tschüss.